Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Umso mehr, als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, sobald der Tod eingetreten war, herunterholte. Die Soldaten gingen zunächst zu einem von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde trat. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat, und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt, und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Diese Dinge sind geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist: Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Und an einer anderen Stelle der Schrift heißt es: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Das sind Worte von dem lebendigen Gott.
Aus, Ende, vorbei. Aus, Ende, vorbei. Die letzten Sekunden eines Sterbenden. Die letzten Sekunden eines Mannes, der behauptet hat, selbst Gott zu sein. Die letzten Sekunden eines entweder komplett Wahnsinnigen oder tatsächlich eines Gottes. Die letzten Sekunden eines Mannes, der 6 Stunden vorher an dieses Kreuz geschlagen wurde und der 24 Stunden Tortur hinter sich hat. Aber was heißt eigentlich Mann? Eigentlich eher ein Stück Fleisch. Weil das, was nach 24 Stunden dort an diesem Kreuz hängt, hat nicht mehr viel mit einer Person zu tun oder mit einem Menschen. Weil dieser Körper einen Tag lang malträtiert wurde und kaputtgeschlagen wurde. Die letzten Stunden, letzten Sekunden von Jesus. Und dann ist es aus. Und ich kann dich vollkommen verstehen, wenn du heute hier sitzt und sagst: Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ich kann vollkommen verstehen, wenn du da sitzt und sagst, wenn das tatsächlich stimmt und ihr tatsächlich recht habt als Christen und dieser Gott und dieser Jesus gestorben ist, dann ist doch gerade das der beste Grund, sich nicht mit ihm zu beschäftigen. Also bitte, das ist doch nicht euer Ernst. Und meine Freunde, ja, ihr lieben Christen, ich kann das nachvollziehen, wenn du so denkst, ihr lieben Christen, hey, ist das wirklich eure Lösung für die Probleme unserer Welt? Irgendein dahergelaufener Wanderprediger, der vor 2000 Jahren an einem Kreuz abnibbelt, das ist eure Lösung. Er gibt noch mal ein paar andere Ansätze. Aber doch nicht sowas. Und ich kann dich verstehen, wenn du so denkst. Und ich finde es gut, dass du da bist. Und ich danke dir und ich finde es unglaublich wertschätzend, dass du heute hier bist. Mit deinen Zweifeln, vielleicht auch an diesem Kreuz, wie es da drüben steht. Und an dem Text, wie ihn der Konstantin vorgelesen hat. Du bist mein und unser wertvollster Kritiker heute. Und ich bitte dich um eine Sache. Ich bitte dich um das Vertrauen und um die Chance, dir erklären zu dürfen oder dass du mir die Chance gibst, dir zu erklären, dass dieses Kreuz vielleicht doch etwas mit heute, mit dem Hier und Jetzt in 2019, mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Wir sind nämlich fast am Ende unserer 24-Stunden-Reihe, ihr seht's, als Kirche. Nächste Woche nochmal Wir haben uns in dieser 24-Stunden-Reihe den letzten Tag von Jesus angeguckt. Wir haben uns angeguckt, wie es ihm ging, und Konstantin hat vor 2 Wochen über die Kreuzigung gepredigt. Und er hat uns sehr anschaulich gemacht, wie normalerweise so eine Kreuzigung ablief, was da passiert ist. Ja, dass diese Menschen an Händen, die dort gekreuzigt wurden von den Römern, man kennt es aus Filmen, ja, dass sie an ihren Hand- und Fußgelenken festgenagelt wurden und dass sie sich immer wieder aufrichten mussten, aufstützen mussten auf ihren festgenagelten Beinen, um Luft zu holen, und immer wieder zusammengesackt sind und dass sie immer wieder aufrichten mussten und wieder Schmerzen und wieder Schmerzen und bei jedem Atemzug Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Und normalerweise konnten das Leute durchaus so 3 Tage durchhalten an diesem Kreuz, weil der Blutverlust so gering war, dass du dich 3 Tage lang versucht hast zu kämpfen und zu atmen, und irgendwann nach 3 Tagen bist du an diesem Kreuz einfach gestorben, weil du erstickt bist in der Regel. Weil du irgendwann keine Kraft mehr hast, dich hochzuziehen. Das Besondere hier an der Stelle ist, dass Jesus schon nach 6 Stunden stirbt. Einfach auf dem Grund, weil diese Geißelung davor so hart war, dass es einfach nicht mehr länger ging. Und das Verrückte in dieser Situation ist, und wenn ihr vielleicht die letzten Wochen da wart oder so ein bisschen nochmal reinhören wollt, was ihr feststellen werdet, ist, in diesen ganzen letzten 24 Stunden gibt es kein Mal den Punkt, kein einziges Mal, wo Jesus sich über irgendwas beschwert oder irgendeine Bitte zum Ausdruck bringt. Du wirst es nicht erleben, dass Jesus vor diesem Pilatus, der das Urteil gefällt hat, dass er vor ihm steht und ihn um Gnade anbettelt. Du wirst es nicht erleben, dass Jesus zu den Soldaten, die ihn mit Peitschen schlagen und die ihm diese Dornenkrone auf seine Kopfhaut drücken und die ihm ins Gesicht knallen ihre Fäuste. Du wirst es nicht erleben, dass Jesus sagt, hey, das ist aber ungerecht, ja, Freunde, es gibt nicht mal ein Urteil. Du wirst nicht erleben, dass Jesus sich über eine Sache beschwert. Du wirst nicht erleben, dass er um einen gnädigen Tod bettelt, als er diesen Querbalken durch die halbe Stadt schleppen muss auf seinem kaputten Rücken. Du wirst von ihm nicht hören, dass er diese Leute verflucht, die ihm diese Nägel durch die Hände und Füße schlagen. Das wirst du nicht erleben. Keine einzige Bitte. Kein einziger Ausraster. Und jetzt in diesen letzten Minuten, Konz hat es vorgelesen, ein einziger Satz, der ein unglaublich tiefes Bedürfnis ausdrückt. Und dieser Satz heißt, ich habe Durst. Ich habe Durst. Ehrlich, Jesus, das ist das Einzige, was dein Problem ist. Und ja, es ist warm wahrscheinlich und er hat viel Blut verloren. Aber ganz ehrlich, also bis hierhin kein einziges Wort und dann sowas. Ich habe Durst. Warum? Warum ist es besonders? Und ihr Lieben, was hier steht, ist nicht einfach nur, dass Jesus sagt, ich habe Durst. Im Sinne von, gebt mir mal was zu trinken. Sondern was das eigentlich heißt ist und was an der Bibel, und jetzt kommt ein etwas schwieriger und sperriger Satz, den ich die ganze Predigt lang eigentlich erklären werde, von daher kein Problem, wenn du jetzt noch nicht ganz hinterherkommst. Was dieser Durst ausdrückt, ist eine Sache. Für die Bibel ist Durst was? Ist ein Bild für Leere. Die dann entsteht, diese Leere, wenn Menschen andere Dinge als Gott in das Zentrum ihres Lebens stellen. Durst ist in der Bibel ein Bild für die Leere in uns, die entsteht, wenn Menschen andere Dinge als Gott in das Zentrum ihres Lebens stellen. Erstmal egal, ob du den Satz so unterschreiben kannst oder nicht. Ich werde ihn noch erklären und du kannst danach drüber befinden, ob das Sinn macht oder nicht. Was Jesus hier eigentlich sagt, ist also, ich spüre, ich hab Durst, ich spüre eine Leere in mir. Ich bin leer. Und was er eigentlich sagt, ist, an einer anderen Stelle drückt das mal aus mit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In letzter Konsequenz fragt er, Gott, ich bin leer, wo bist du? Ich habe Durst. Ich fühle mich einfach nur leer und kaputt und ausgelaugt. Ich bin am Ende. Und hier sind wir an der Stelle, wo wir, glaube ich, merken, dass dieses Kreuz was mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Ich will dir erklären, warum. Und das ist mein erster Punkt. Am Kreuz wird unser Durst offensichtlich. Ich glaube, das, was Jesus hier erlebt, ist das, was jeder von uns so ein Stück weit, ein kleines Stück weit in Ansätzen aus seinem Leben kennt. Ich hatte in meinem früheren Job in Leipzig neben mir, ich hatte in einem großen Büro einen Schreibtisch und neben mir war mein Arbeitskollege. Und mein Arbeitskollege wusste sehr genau, warum er jeden früh auf Arbeit kommt. Wir haben uns viel unterhalten und er sagte mir dann irgendwann: Dominik, weißt du, warum ich mich jeden früh aus dem Bett quäle und hierher fahre? Weil ich Ende des Monats so einen Brief in meinem Postfach liegen habe, meine Gehaltsmitteilung, und ich freue mich einfach, unten diese schöne Zahl zu lesen. Das ist der einzige Grund, warum ich mich früh aus dem Bett quäle und hierher komme. Und ich habe ihn irgendwie gefragt, dann so im Gespräch, ob er damit zufrieden sei. Und dann guckt er mich völlig entgeistert an und sagt: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und jetzt kommt was ich unglaublich bewegend finde. Von einem, der von sich überzeugt sagt, dass er Atheist ist: Wir werden in unserem Leben, in diesem Leben, niemals zufrieden sein. Wir werden in unserem Leben niemals zufrieden sein. Und vielleicht kennst du das. Du sehnst dich nach beruflichem Erfolg und dann geht es so ein bisschen nach oben. Und die Gehaltsklassen werden höher und deine Verantwortung wird größer und dein Ansehen wird größer und dein Einfluss wird größer. Die Frage ist: Kannst du dadurch besser schlafen? Bist du dadurch entspannter? Merkst du irgendwie, dass dich das glücklicher macht am Ende? Du sehnst dich nach einer romantischen Beziehung mit gutem Sex und dann hast du es irgendwann, würdest du sagen, dass du dich nach keinem anderen Mann oder keiner anderen Frau mehr umdrehst? Stellt dich das wirklich zufrieden? Vielleicht hast du dein Leben lang nach einer Kirche gesucht, die dir irgendwie all das gibt, was du irgendwo anders vermisst. Ich kann dir versprechen, dass wir diese Kirche nicht sein können. Weil wir diesen Durst, der in unserer Seele ist, und den alle Philosophen, wenn wir in die Geschichte gucken, sehr gut kennen auch. Ja, nicht nur die Christen, sondern eigentlich durchweg durch alle Philosophien und Theologien. Diesen Durst, den können wir und den kann dir keiner stillen. Und es gab in den 80ern, habe mich ganz sehr bewegt, in den 80ern, also noch lang vor meiner Zeit, einige wenige werden sich hier erinnern, zum Beispiel der Daniel, ja. Es gibt einige, ja, die haben die 80er sehr bewusst erlebt. Und da gab es einen Film, der heißt Die Stunde des Siegers. Und da ging es um zwei Sprinter, um zwei britische Sprinter, die 1924 an der Olympiade teilgenommen haben. Und einer von diesen Sprintern, der später dann sogar die Goldmedaille gewinnt, sagt einen unglaublich bemerkenden Satz vor dem Rennen. Oder ein Zitat, und das habe ich euch mitgebracht. Er fragt, wie mein Arbeitskollege in Leipzig und wie vielleicht du und ich: Was ist Zufriedenheit? Ich bin 24 Jahre alt, aber ich hatte noch keine Zeit zum Leben. Ich jage immer hinter etwas her, weiß aber noch nicht einmal, was es ist. Wenn ich aufschaue, dann sehe ich diese Bahn vor mir. Etwas über 1 Meter breit, 100 Meter lang. Und ich habe 10 einsame Sekunden, um meine Existenz zu rechtfertigen. Ist es das, was ich will? Ist es das, was ich will? Von einem, der Gold gewinnt. Merkt ihr diesen Durst? Bei den erfolgreichsten Menschen aber in meinem Leben, da ich bei weitem nicht so viel Erfolg habe. Diesen Durst, den du und ich nach Zufriedenheit, wo wir was hinterherjagen, unserem Glück und irgendwas, was uns am Ende Zufriedenheit gibt. Kennst du das? Und wenn du das nicht kennst, dann frag mal deine Freunde, wenn sie wirklich alles zu dir sind, werden sie, glaube ich, vielleicht das besser wissen, als du selber weißt. Oder deine Frau. Dass es viele Dinge gibt, denen du hinterherjagst, von denen du dir am Ende Glück erhoffst und dann doch merkst, dass es das nicht bringt. Und ich will, und wo, diese Frage ist ja, wo kommt dieses Phänomen her? Wo kommt es her? Und wisst ihr, das ganz Interessante ist, ich habe mich jetzt ein bisschen beschäftigt damit, du wirst in keiner anderen Religion, zumindest ich habe keiner anderen Religion, in keiner anderen Philosophie oder Theorie übers Leben eine Antwort auf diese Frage gefunden. Wo kommt dieses Phänomen her? Jeder kennt dieses Phänomen, aber wo kommt es her? Dass wir nie ganz am Ziel sind, dass wir es nie ganz geschafft haben. Jeder will die Antworten auf diese Frage geben, aber keiner sagt dir, wo es eigentlich herkommt, dieses Phänomen und das Problem. Und ich finde, in der Bibel gibt es eine sehr plausible Antwort, zumindest eine sehr logische Antwort, die sagt, diese Leere, dieser Durst, den wir in unserem Leben spüren, ist die Konsequenz von dem, was wir Sünde oder Schuld nennen. Und wenn ich von Sünde oder Schuld rede, dann, und wenn wir als Kirche davon reden und wenn die Bibel davon spricht, dann meint sie nicht so, hier sind irgendwie 10 Regeln oder was weiß ich, wie viele Regeln wir aufstellen können. Und wenn du daran scheiterst, dann bist du Sünder. Sondern was Schuld meint ist und was Sünde meint ist, eigentlich ist mir Gott egal. Ich glaube diesem Gott nicht, dass er gut ist. Und ich schiebe ihn weg in meinem Leben. Und ich nehme mir in meinem Leben andere Dinge rein, von denen ich was erwarte, von denen ich irgendwie Glück erwarte. Und ich merke, dass es nicht funktioniert. Und dass mein Durst am Ende bleibt. Und ich glaube, das kennst du, das Phänomen, egal ob du jetzt religiös bist und sagst, ich glaube an Gott oder nicht. Dieses Phänomen kennen wir alle. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich habe Durst, kommen wir mal wieder zurück zu Jesus. Wenn Jesus sagt, ich habe Durst, dann erlebt er diese Leere, die du und ich vielleicht manchmal so ansetzen, wenn wir was erreicht haben und dann doch merken, ey, es macht mich nicht zufrieden. Nachdem, und das mache ich ohne Arroganz, nachdem ich hatte immer mein ganzes Studium lang auf meinen Abschluss hingearbeitet. Und dann schreibst du deine Masterarbeit und gibst die ab. Und du gehst in das Prüfungskomitee rein, du haust dort eine geile Präsentation raus, dein Chef ist begeistert, deine Professoren sind begeistert, du gehst mit einer 1-0 raus. Und am Ende merkst du, du gehst nach Hause und saust deine Frau zusammen. Und ich bin nach Hause gegangen und das Erste, was ich gemacht habe, meine Frau zusammengesaut. So zufrieden bin ich mit meinem Erfolg. Und Jesus spürt diesen Durst in einer unglaublich exorbitanten Dimension. Weil er an dieser Stelle genau das erlebt, was wir erleben. Er wird weggeschoben von seinem Papa. Und deswegen sagt er, ich habe Durst, weil ich das Wesentliche in meinem Leben verloren habe. Und jetzt ist die Frage, was ist unsere Reaktion darauf? Und meine Reaktion ist, und ich würde sagen, die von einigen von euch auch oder vielleicht von allen, so schlimm ist meine Schuld nicht. Meine Reaktion ist, so schlimm ist meine Schuld nicht. Und wenn du hier bist und sagst, pass auf, das ist ja wieder typisch Kirche. Jetzt wird er mir wieder was erklären, von wegen, dir fehlt irgendwas, du bist nicht zufrieden, du brauchst Gott und alles wird gut. Ja? Das ist ja so die Theorie und das, wie das funktioniert in dieser Kirche und wie das immer wieder funktioniert mit Christen. Die wollen was einreden, was ich eigentlich gar nicht brauche. Ich bin doch glücklich. Und Schuld ist doch für mich überhaupt kein Thema. Verstehst du? Das ist doch komplett bescheuert. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich auf Arbeit mir die nächste Karrierestufe nehmen muss und ich muss dafür jemand anders in den Sack hauen, dann mache ich das. Bin doch nicht dämlich. Und wenn ich die Chance habe, mit einer anderen Frau zu schlafen, ohne dass es meine mitkriegt, dann mache ich das. Ich bin doch nicht dämlich. Versteht ihr? Das ist doch für mich, verstehst du, das ist für mich gar kein Thema. Und ich kann das verstehen, wenn du das so denkst. Ich kann das verstehen, wenn du denkst, Jesus, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Hey, völlig unnötig. Aber an der Stelle brauche ich das Vertrauen von dir und ich hoffe, dass ich dir an einer Stelle einfach nur dich zacken kann jetzt und ein bisschen zupfen kann an dieser Theorie, die du glaubst. Was passiert, wenn wir den Spieß umdrehen und jemand wird an dir schuldig? Was passiert denn, wenn dir jemand die Kohle oder dich irgendwie hintergeht und dir die Kohle aus der Tasche zieht? Durch irgendeinen miesen Trick. Was passiert, wenn jemand mit deiner Frau ins Bett geht? Was passiert, wenn jemand dein Kind über den Haufen fährst? Sagst du dann immer noch, alles easy. Schuld ist für mich kein Thema. Versteht ihr? Dann merken wir einfach, so funktioniert es nicht. Versteht ihr, wenn wir als kleine Menschen schon ein Problem haben damit, wenn andere an mir schuldig werden und mich hintergehen und mich kritisieren und hinter meinem Rücken schlecht reden, wie viel mehr muss wenn wir davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, wie viel mehr muss ein Gott, der absolut perfekt ist, ein Problem haben mit unserer Schuld? Vielleicht bist du aber auch hier und würdest von dir behaupten, dass du Christ bist, so ja, jemand, der mit Gott irgendwie unterwegs ist und der verstanden hat, worum es geht. Ich glaube, deine Reaktion ist im Inneren dieselbe. Meine Reaktion So schlimm ist meine Schuld nicht. Wann warst du das letzte Mal, das will ich dich fragen, wann warst du das letzte Mal erschüttert über deine Schuld? Wenn du behauptest, du bist irgendwie mit Gott unterwegs. Wir machen seit 4 Sonntagen, machen wir diese Reihe, heute ist der 5., ja, 24 Stunden. Immer wieder geht es um das Gleiche am Ende und wir kommen immer wieder dort raus an diesem Kreuz. Macht das was mit dir? Oder ist es dir eigentlich vollkommen Wumme? Und ich glaube, wir haben so ganz tolle Strategien entwickelt als religiöse Menschen, wie wir mit unserer Schuld umgehen. Ich glaube, da sind wir Meister drin. Die einen sagen so, ich denke einfach nicht mehr drüber nach. Ich habe mich damit abgefunden. Ich weiß genau, in meinem Leben gibt es eigentlich Dinge, die ploppen immer wieder hoch. Und jeder, ja, wenn ich hier bin in der Kirche und immer wieder, wenn ich mal drüber nachdenke, das ploppt hoch. Aber ich schiebe es einfach weg. Will mich gar nicht damit auseinandersetzen. Bin ich damit irgendwie arrangiert. Und Gott hat sich damit auch zu arrangieren. Vielleicht bist du eher so, aber auch jemand, der sagt, ich kaschiere meine Schuld und meine Sünde. Und ich setze sonntags so mein schönes Sonntagsgesicht auf und dann komme ich hier in die Kirche. Aber in der Woche darf bitte niemand in mein Leben reingucken. Und weil wenn jemand sehen würde, wie ich mit meinen Kindern umgehe und wie ich auf Arbeit bin und so weiter, dann würden da andere Dinge zum Vorschein kommen. Und vielleicht verfällst du in so ein Helfersyndrom, bist immer freundlich und immer nett, aber eigentlich, was dahinter ist, da merkst du, das passt null mit dem überein, was ich hier Sonntag für Sonntag höre oder was ich irgendwie über Gott weiß. Und vielleicht glaubst du aber auch, und zu der Fraktion gehöre ich, glaube ich, auch sehr, sehr gut, vielleicht glaubst du auch so gut, mit Gott zu sein, dass du dir so ein bisschen Sünde erlauben kannst. Ja, du investierst dich in Kirche und da wird doch Gott bitte auch mal ein Auge zudrücken. Du gehst ja hierher, du investierst dich, du reißt dir einen Arsch auf, da wird doch Gott an einer anderen Stelle mal ein bisschen ein Auge zugedrücken können, oder? Und deshalb, ja, ich war in der letzten Woche wieder beim Fußball und mir hat ein Freund, ein Vereinskollege erzählt, dass er jetzt ein Haus baut, der ist so alt wie ich. Und ich und ein anderer Kollege hat gerade ein Haus gekauft, auch so alt wie ich ungefähr. Und ich denke mir irgendwie, okay, ich ziehe hier oben in eine Wohnung, ja, und okay, die Bank hat mir vor kurzem gesagt, ich würde keinen Kredit kriegen und so, okay. Und ich saß in der letzten Woche bei mir zu Hause und es kam wieder das alte, leidige Thema hoch, was ich ganz oft sage. Ich habe Gott gesagt, oder ich habe so voller Neid auf diese Leute geguckt. Und habe mich darüber geärgert, wie ich jemand sein kann, der so schlecht hat. Ich reiß mir doch einen Arsch auf Gott, oder? Ich mache doch so viel. Ich bin doch so viel für dich unterwegs, die ganze Zeit. Und dafür reicht es dann nicht, Gott. Und ich bin neidisch und habe mich über Leute geärgert, die sich mehr leisten können als ich. Und die besser sind und die mehr am Leben stehen und die irgendwie sich verwirklichen können. Und ich ziehe hier oben ein. Versteht ihr? Ich mache doch so viel. Da wird Gott doch mein Auge zudrücken, wenn ich über die anderen mich ärgere und wenn ich sauer bin und wenn ich auf ihn sauer bin und wenn ich einfach nur neidisch bin und neidisch sein will und stolz bin auf das, was ich hier mache, wird doch Gott ein Auge zudrücken. Merkt, es ist vollkommen egal, von welcher Seite du an dieses Thema rangehst. Unsere Reaktion auf dieses Kreuz ist intuitiv, glaube ich, ganz tief in uns. Immer wieder die gleiche. Meine Schuld ist nicht so schlimm, dass das notwendig wäre. Und deshalb mein dritter Punkt. 2 Reaktionen, die das Kreuz von dir fordert. 2 Reaktionen, die das Kreuz fordert. Der letzte Satz in dem Text, den Konz vorgelesen hat, ist ein Zitat aus dem ersten Teil der Bibel und das heißt, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Die Soldaten haben Jesus, also dort hing und gestorben war, haben sie ihm so einen Speer, so eine Lanze in die Seite gerammt und was rauskam, war Blut und Wasser. Und wenn du damals, das war damals ein Zeichen dafür, dass Jesus wirklich Mensch war. Okay, heute würde man sagen, ein Mensch besteht aus Fleisch und Blut. Damals hat man gesagt, die Römer und die Juden haben gesagt, ein Mensch besteht aus Wasser und Blut. Okay, also es war erstens ein Zeichen dafür, dass Jesus wirklich Mensch war, und es war zweitens ein sicheres Zeichen dafür, dass Jesus tot war. Und jetzt schreibt dieser Johannes, zitiert den ersten Teil der Bibel und sagt, sie werden den anschauen, den sie durchbohrt haben. Und du fragst, und ich frage mich, hä? Wieso? Warum schaut man sich sowas an? So, mit sowas beschäftige ich mich doch nicht freiwillig. Warum schaut man sich so ein Schauspiel an? Und wisst ihr, in der Antike, da hat man sich sowas nicht angeguckt. Wisst ihr warum? Weil jemand, der an so einem Kreuz hing, der galt als verflucht. Die Römer haben das teilweise dann aus Spaß gemacht. Die haben dann diese Leichen dort über, haben ja an teilweise Straßenzügen Leute gekreuzigt und haben dann die Leichen ein paar Tage hängen lassen, sodass die Vögel die Leichen so richtig schön geschändet haben. Und am Ende fast nichts mehr übrig war. Und jeder gesehen hat, also sorry, von dem ist nichts mehr übrig, das ist ein Fluch, versteht ihr? Das, was guckst du dir nicht freiwillig an, das ist widerlich. Und Johannes sagt jetzt, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Warum? Weil uns dieses Kreuz zu zwei Reaktionen herausfordert. Und die erste Reaktion ist, schaue den Durchstochenen an, bis du Schuld nicht mehr auf die leichte Schulter nimmst. Schaue den Durchstochenen an, bis du deine Schuld nicht mehr auf die leichte Schulter nimmst. Verstehst du, unsere natürliche Reaktion ist, dass wir meinen, unsere Sünde sei nicht so schlimm. Aber wenn wir diese Qualen dort sehen, die Jesus erleidet, was Konz vorgelesen hat und was wir euch versucht haben, die ganzen letzten Wochen zu vermitteln, dann denken wir irgendwie, nee, das ist nicht notwendig für mich. Aber wenn wir sehen, wie er verhaftet wurde und wie er gegeißelt wurde und wie er jetzt dort hängt und seine letzten Atemzüge macht und sich selbst am Kreuz noch er zum Spielball von politischen Mächten wird, dann sagen wir, das ist nicht notwendig. Aber glaubst du, dass diese historisch gut belegte Tatsache, dass Jesus am Kreuz stirbt, ist eine sehr gut historisch belegte Tatsache, glaubst du, dass er das wirklich gemacht hätte, wenn alles nicht so schlimm wäre? Glaubst du, Jesus hätte es gemacht, wenn alles nicht so schlimm wäre, wie ich das oft meine? Ich glaube, wir nehmen Schuld in unserem Leben viel zu oft, viel zu leicht. Versteht ihr, das Kreuz gibt uns diese Option aber nicht. Das Kreuz erlaubt uns nicht, Sünde auf die leichte Schulter zu nehmen und zu sagen, ist schon okay. Komm mal damit klar, Gott. Ich bin doch gut. Ich investiere mich doch für dich. Diese Option gibt uns das Kreuz nicht. Ich musste meiner Frau im Laufe meiner Ehe zweimal gestehen, dass ich ihr nicht nur in Gedanken untreu war, sondern dass ich mir andere Frauen im Internet angeguckt habe. Und wisst ihr, wie schmerzhaft es ist zu sehen, wie deine Frau vor dir sitzt und anfängt zu weinen und in Tränen ausbricht, weil sie versteht, dass sie eigentlich nicht genug ist für mich, dass sie mir nicht genügt. Das ist eine Idee, wie schmerzhaft es ist, sowas zu sehen. Wie viel mehr muss Gott meine und deine Sünde geschmerzt haben, dass er zuschaut, wie sein Sohn auf diese Erde kommt und dass er zuschaut die ganze Zeit, was mit ihm gemacht wird und dass er zuschaut, wie er am Ende an diesem Kreuz verreckt und dass er alle Optionen hat, aber dahin kommt, dass er sagt, ich werde nicht eingreifen. Hast du eine Idee, wie schmerzhaft es ist? Hast du eine Idee, wie schmerzhaft es sein muss, wenn er deinen und meinen Durst sieht? Deshalb musste er das ja tun. Wie sehr ihn das schmerzt, dass es zu so einer Entscheidung kommt. Hast du eine Idee, was es ihn kosten muss? Ich würde meinen Sohn, meinen kleinen Theo, für keinen von euch sterben lassen. Und da bin ich ganz ehrlich, da geht jeder von euch eher durchs Feuer als er. Hast du eine Idee, was es diesen Gott kosten muss? Hast du eine Idee, wie schlimm das sein muss für ihn, dass er so eine Entscheidung trifft? Die erste Reaktion auf dieses Kreuz ist, schau den Durchstochenen an, hinter mir. So lange, bis du Schuld nicht mehr auf die leichte Schulter nimmst. Und die zweite Reaktion ist, schau den Durchstochenen an, bis du über Gottes Liebe staunen kannst. Schau den Durchstochenen an, bis du über Gottes Liebe staunen kannst. Die letzten Worte, die Jesus mit diesem schmerzhaften, mit diesem letzten Mal schmerzhaften auf seinen angenagelten Beinen hochdrücken und mit seinem letzten Atemzug sagt, ist, es ist vollbracht. Und im Griechischen steht da ein Wort, das heißt Tetelestai. Es ist vollbracht, ein Wort, Tetelestai. Und das heißt sowas wie völlig bezahlt. Das würde man heute zum Beispiel nutzen, das Wort, wenn du eine Rechnung kriegst und bezahlst die, dann würde das dort so mit einem Stempel draufkommen, wie bei Ikea, bevor du die Waren holst. Ja, völlig bezahlt, du kannst deine Waren jetzt sozusagen frei abholen. Völlig bezahlt. Verstehst du, wie verrückt es ist? Da hängt Jesus am Kreuz, er ist absolut hilflos, er ist schutzlos, er ist allein, er hat Durst, er ist am Ende. Er ist am Ende. Und was sagt uns diese Situation? Es ist geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft für dich. Und er sagt damit, ich habe deine Schuld eliminiert. Versteht ihr, ich habe deinen Durst gespürt, deine Sehnsucht. Und ich habe das gespürt, was dich umtreibt in einer exorbitant größeren Dimension. Und ich habe die Strafe dafür getragen, dieses von Gott allein zu sein. Ich wurde von meinem Papa verlassen und ich habe diese Scheiße durchlebt, die du aus deinem Leben kennst, damit du die Nähe meines Papas haben kannst. Das ist die Message des Kreuzes. Wie krass ist das denn, bitte? Versteht ihr? Nicht ich zeige Gott, dass ich es wert bin, seine Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern Gott zeigt mir, hier ist mein Sohn, hier ist mein Ein und Alles. Hier ist er. Ich schenke ihn dir, ich lasse ihn ausschlachten. Und weil ich ihn dir schenke, deshalb kann ich dir meine Aufmerksamkeit und meine Liebe schenken. Nicht, weil du so ein geiler Typ bist, sondern weil ich mich dir geschenkt habe. Was ist das für eine verrückte Botschaft? Verstehst du nicht, weil du, und das will ich nochmal so deutlich sagen, nicht weil du deine Kohle hier investierst, nicht weil du so ein toller und humaner Typ bist, nicht weil du so viel betest oder so viel Bibel liest oder noch so religiös bist, sondern weil er sagt, ich schenke mich für dich. Hier ist mein Sohn. Mach damit, was du willst. Ich will dich. In einem anderen Buch in der Bibel wird es sehr deutlich ausgedrückt, Römer 5, Vers 8, da steht, Gott hingegen beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er sagt, dieses Kreuz, was hier gesagt wird, ist, dieses Kreuz ist der Beweis, ist ein Beweis Gottes Liebe zu dir. Und er liebt dich so sehr und er hat dich schon geliebt, verstehst du, bevor deine Eltern oder deine Urgroßeltern oder deine Urahnen irgendjemand an dich gedacht hätte. Bevor deine Eltern überlegt haben, miteinander ins Bett zu gehen, da habe ich dich schon geliebt. Und da habe ich schon alles gemacht, was notwendig war. Und Gott sagt, ich will dich. Und ich will das wirklich groß machen, diesen Punkt. Ich will dich, obwohl ich weiß, dass es schmerzhaft wird für mich. Und ich weiß, dass meine Liebe mich richtig viel kosten wird zu dir. Ich will dich. Ich liebe dich. Und das mit all deinem Zerbruch und mit all deiner Fassade, die du heute aufgesetzt hast, mit deiner Ehe, die vielleicht richtig scheiße läuft, mit deiner Kindererziehung, wo du dich wie der größte Versager fühlst, mit deiner Unzufriedenheit mit deinem Körper, mit deinen unerfüllten Sehnsüchten nach Annahme, nach Glück, nach was weiß ich. Ich will dich. Ich liebe dich. Und nach vielen Jahren kann ich euch sagen, persönlich, nach vielen Jahren ist das für mich, Dominik Lorenz, immer noch ein schwer zu begreifender Gedanke. Nicht so sehr für meinen Verstand und für meinen Kopf, aber für mein Herz. Es ist für mich ein schwer zu begreifender Gedanke, dass Gott sowas für mich tut und dass es notwendig war. Sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Zwei Reaktionen, ganz simpel. Das Kreuz muss uns zu Tränen rühren, weil wir trauern über unsere Sünde. Und das Kreuz muss uns zu Tränen rühren, weil wir begeistert sind von seiner Liebe. Was bietet sich nach so einer Botschaft fast am Ende dieser Reihe als nächster Schritt an? Ich habe mich dafür entschieden, es unglaublich schlicht zu machen. Wir werden heute keine große Aktion haben, wie sonst immer, ja, wo du irgendwie zu Abendmahl oder irgendwas anderes. Wir werden es unglaublich schlicht heute halten, weil diese Botschaft was eine unglaublich schlichte Reaktion erfordert. Du hast jetzt Zeit, in der einfach dieses Bild hinter mir dran bleibt. Und wir machen das, was Johannes sagt. Wir schauen auf den, den sie durchstochen haben. Einfach anschauen. Und dieses Bild wird den ganzen Rest des Gottesdienstes, die nächsten 3 Lieder, noch hier vorn bleiben. Wir machen nichts anderes, als es anzuschauen. Und du kannst hier, ich habe dir 3 verschiedene Fragen mitgebracht oder Aufforderungen, die du jetzt tun kannst. Das eine ist, wenn du vielleicht sagst, ich bin das erste Mal Hörer, für mich ist das noch nicht so ganz klar, dann kannst du dir die Frage stellen, wo stillst du deinen Durst und macht mich das am Ende glücklich? Und wenn du da irgendwie, wenn du da eine Antwort drauf gefunden hast, dann kannst du diese 2 Reaktionen zeigen, von denen ich gerade die ganze Zeit gesprochen habe. Ich habe es sehr einfach als Aufforderung formuliert. Schaue den Durchstochenen an, bis du Schuld nicht mehr auf die leichte Schulter nimmst. Schau es dir an, dann schau dir dein Leben an und dann sag Gott, dass es dir einfach nur leid tut. Und wenn du das gemacht hast, dann schau wieder hin. Schau wieder hin und schau dir den Durchstochenen an, bis du über seine Liebe zu dir staunen kannst. Staunen kannst und vielleicht sogar zu Tränen gerührt bist.